Herzlich willkommen zu unserer Staffelfinalfolge und somit auch der Bonusfolge zur Staffel 1 von unserem Baywatch Rewatch Podcast. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, nehmen wir uns heute einfach ein bisschen Zeit zu plaudern über die vergangene Staffel 1, über die vor uns liegende Staffel 2, auch so ein bisschen zu fantasieren, was würden wir uns, wenn es jetzt noch nicht die Staffel 2 gäbe, also wir die Folgen in Echtzeit gucken würden, was würden wir von der zukünftigen Staffel 2 erwarten? Hast du bestimmt, Kemal, viele Ideen, haben wir schon im Vorfeld drüber geredet. Dann gucken wir uns auch noch so ein bisschen an, wie sieht denn Malibu aus? Ja, wo liegt Malibu genau? Wie groß ist das? Wir gehen auf unsere beiden Lieblingsthemen ein, denn wir sind hier oft im Podcast sehr esk, und zwar Nackte Kanone-esk und Police Academy-esk. Was ist da denn, was hat es damit denn auf sich? Weil wir das einfach lieben und abfeiern. Es wird ein bisschen was Unpassendes geben, dafür sind wir auch bekannt, und für unser Podcast ADHS, wir schweifen auch wieder krass ab. Ich habe hier schon die Fickerei-Witzbücher, ja, Sex, ja, liegen hier schon. Es liegt hier David Hasselhoffs Autobiografie mit dem Untertitel Wellengang meines Lebens. Ja, also auch da, er sieht so gut aus auf dem Cover. Ich würde es gerne ins Mikrofon halten, bringt aber nichts beim auditiven Medium. Und viele, viele weitere Dinge. Und da plaudern wir einfach so ein bisschen durch, verbringen ein bisschen Zeit miteinander und bereiten uns so schon mal gedanklich auf die Staffel 2 vor und lassen so die Staffel 1 vom Meer davontragen. Und hiermit heiße ich dich herzlich willkommen, Kemal. Wie geht's dir?
Ja, Chris, danke der Frage. Mir geht's soweit eigentlich ganz gut, kann mich nicht beschweren. Kann man einfach mal so stehen lassen. Ja.
Und was selbst? Ja, auch muss. Also jeder, der ein bisschen Geografie kann, weiß, wo ich in welchem Bundesland ich wohne, wenn man sagt muss, ja, geht. Im guten Hesse. Ja.
Es muss nicht
sogar mittendrin.
Universell sagt das nicht jeder so.
Ja, aber wir haben es erfunden. Das kopieren jetzt alle. Genauso wie viele. In Mittelhessen gibt es so einen Soziolekt. Das ist so eine Abwandlung von einem Dialekt. Der ist aber nicht geografisch gebunden, sondern an eine soziale Schicht gebunden. Also darum Soziolekt. Mhm. Und der heißt manisch. Also nicht wie manisch-depressive Krankheit, sondern das ist so ein Begriff für so eine Art Sprachversion. Und da gibt es auch Wörter draus. Der Hintergrund dazu ist ganz interessant, aber jetzt schweife ich ja fast schon ab, aber dafür sind wir heute da. Das Manische war im Endeffekt, wenn man so will, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Hass-Tweets, so ein bisschen eine Sprache, so eine Geheimsprache, sagen wir es mal so, ohne das zu werten, wer die benutzt hat. Aber es gab so eine Gruppe, die wollte so Informationen austauschen und dass so die Polizei nicht gleich wusste, was man damit meint. Mhm. Und daraus gibt es Begriffe, die sind tatsächlich dann in den deutschen Sprachgebrauch so übergegangen. Mhm. Also es gibt, das ist tatsächlich eine eigene Sprache, also Dix Mui, Dinelo, Bui, Dan, Schabo, Wärmli. Wer die Sprache kann, hat das jetzt verstanden. Das sind nicht nur einzelne Wörter, das ist wirklich komplette Syntax. Mhm. Also Satzbau und alles, was man eben braucht. Aber so, vielleicht kennst du das Wort Lovi. Oder manche betonen das B auch wie, also das W wie ein B, Lobby, also Geld. Ja, mhm. Ich hab kein Lovi mehr, zum Beispiel. Velo für Fahrrad. Ja, und so überregionale Begriffe, und das kommt daher darum, also die Hessen haben, wollte ich nur sagen, sprachlich tatsächlich ein bisschen was erfunden, was sich dann auch durchgesetzt hat. Ja, also mir geht's auch gut, muss halt, so ein bisschen nervt so dieses krass beschissene Sommerwetter an. Ja, also es ist irgendwie nicht mal durchgehend, mal schön, aber sich über das Wetter zu beschweren, ist auch so irgendwie total scheiße zum Einstieg. Mhm. Also was soll's, ja. klar, das, was politisch passiert und weltpolitisch, das ist natürlich, kann einem nicht loslassen, aber wir wollen ja heute den Leuten hier im Podcast ein bisschen was zum Ablenken bieten. Ja. Denn Podcasts zu den Themen, die ich gerade damit angesprochen habe, die gibt es genug. Das machen ja andere Leute besser, die auch davon Ahnung haben. Genau, ja, und ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen so einen Plauder-Podcast machen. Wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen, wie lang so ein Podcast sein kann. Bin ja mittlerweile Fan von einem Podcast, den es schon ganz lang gibt, seit 2014. Mhm. Und Radio Nukular heißen die, und deren Podcasts gehen mal so bis, ja, gute 4-5 Stunden. Ich sehe deine Begeisterung, Kemal, habe sie ja auch schon vorhin gehört, dass das so natürlich jetzt ab jetzt dann auch unser Ziel ist. Da freust du dich sehr drauf.
Müssen wir einen halben Tag Urlaub nehmen.
Aber danach zur Regeneration. Ja. Also und die Hörer auch. Genau, einen ganzen Tag Urlaub dafür. Also ich glaube, da sind auch alle Hörer dabei. Ja, das, ich würde mir auch, also schwierig wird es halt dann, wenn man sich jede Woche einen Tag Urlaub nehmen muss, weil mit 52 Wochen pro Jahr und 30 Urlaubstagen, die man hat, braucht man auch noch so das ein oder andere Attest dann vom Arzt, um sich jede Woche einen Tag freizunehmen.
Wird eng. Oder wir verbuchen die Samstage komplett. Ja.
Da werden sich viele Hörer freuen, wenn die dann für die Familie wegfallen. Ja. Mhm. Oder für die eigene Freizeit halt. Ja, also das ist der Plan.
Ehre, letzten Endes.
Ja, das ist der Plan. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen mal an.
Ja.
Das erste ist ja so das Fazit von der ersten Staffel. Ja. Was ist denn da so dein Highlight? Was ist so hängen geblieben? Was hast du zu den Figuren zu sagen? Fang doch mal an. Was ist so dein Fazit, dein Highlight zur Staffel 1?
Zu den Figuren. Ich finde, fangen wir doch gleich mal bei Mitch an. Der ist eigentlich ziemlich konstant geblieben, die komplette erste Staffel durchweg. Er ist mir manchmal ein bisschen zu spießermäßig rübergekommen. Also so dieser erhobene Zeigefinger, nicht Mittelfinger, Zeigefinger, genau. Dass er halt immer so ein bisschen die Moralapostel spielt. Das war mir so ein bisschen manchmal, hat mir nicht so gefallen. Captain Thorpe hat sich da gefestigt, hat eine gute Entwicklung gehabt, wo ich anfangs gedacht habe, das ist eher so die Rolle von dem spießigen Vorgesetzten oder nervigen Vorgesetzten, ist er nicht. Er bringt da so Erfahrungen mit und hat da wirklich beweist da auch Führungskompetenzen und so weiter, also macht da einen guten Job. Der kommt bei mir sehr gut weg, und wer abgenommen hatte von dem, ich sage jetzt mal von dem Hype oder von dem Wave am Anfang, ist Craig. Der ist ziemlich stark eingestiegen mit Corvette, Yuppie-Anwalt aus der Ostküste und so weiter. Da hat man sich mehr erhofft. Ist aber hinten raus immer eher so ein bisschen die gute Seele von Spießer Mitch und das gute Gewissen, das Engelchen auf Johns Schulter. Das ist auch so ein bisschen langweilig geworden mit ihm. Trevor ist komplett abgesägt worden, was wir damals schon festgestellt haben, in Kombination mit Jill. Man erinnert sich, also bei Trevor gab es keine Ansage für sein Wegtreten von der ersten Staffel, von der Serie. Jill hatte ja da den Delfinunfall, den tödlichen, war es, glaube ich, oder?
Karpfen.
Den Karpfen.
Seelachs.
Das war mit so einem ganz durcheinander, weil die Arten da ja, glaube ich, gewechselt hatten, oder? War das das? Oder war in der anderen
Reihe? Kommt noch. Das haben wir schon angekündigt. Kommt noch. Aber es war, um, damit wir uns alle nochmal dran erinnern können, es war der scheiße Hai. Wer kennt ihn nicht? Auch ein alter Film von Steven Spielberg.
Der scheiße Wai.
Der scheiße Wai, genau. Der heiße Wal.
Ja. Da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass die Jill zumindest von John gevögelt wird, aber auf John komme ich gleich auch nochmal. Der hat die krasseste Entwicklung oder das krasseste Auftreten gehabt, war auf einmal da, hat ja, als er in der Folge, in dem er dargestellt wurde, das zum ersten Mal den Auftritt hatte, war ja dann, ich kannst ja gar nicht mehr erzählen, wie viele Sachen der, also Körperverletzungen, dann irgendwie diese Freundin von diesem Rocker mit entführt, mitsamt dem Motorrad, also noch Diebstahl
und so weiter. Die wollte es doch so. Mhm.
Der hat permanent abgeliefert, also fand ich dann anfangs eher unsympathisch, nervig, aber am Ende eigentlich eine tragende Rolle von der ganzen Baywatch-Staffel.
Hinweis kurz dazu, ich finde in der zweiten Hälfte die tragende Rolle.
Die tragende Rolle, ja. Ja.
Also alle anderen waren ja dann Nebenfiguren. Aber bitte, mach du erstmal.
Ja. Eddie hat zunehmend, also mit jeder Folge an IQ verloren, glaube ich. Also wurde ihm einfach abgeschrieben von der Rolle. So dass er, glaube ich, gegen Ende von Staffel 1 vielleicht gerade nochmal auf 3 zählen kann und seinen Namen irgendwie buchstabieren. Und zwar nicht in der richtigen Reihenfolge, aber halt zumindest die richtigen Buchstaben. Also am Ende kommt trotzdem Eddie raus. Ne?
Das so klang jetzt kann man sich arg hart scheiße. Ich hoffe, dass es eine Internet-Tonverzerrung war.
Nein, nein, und, kennst du übrigens... ich glaube, es ist mit Ben Stiller. Da spielt er, glaube ich, ja auch Simple Jack in Tropic Thunder, soweit ich weiß.
Ja.
Sie haben dieses Kriegs-Vietnam-Epos, ja, diesen Film sind sie gerade am Drehen. Und das sind natürlich lauter Schauspieler, die da zusammengewürfelt werden. Und die dissen sich quasi gegenseitig über die schlechten Filme, die sie zum Teil gemacht haben. Mhm. Und da wird eben Ben Stiller quasi auch kritisiert. Ich glaube, von Robert Downey Jr. Du hast ja einen Vollbehinderten gespielt und das macht man nicht. Also man spielt einen Autisten oder irgendeiner, der was drauf hat, aber Simple Jack konnte gar nichts quasi und das war schon, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig, muss ich echt sagen, so wie das dargestellt war. Aber jetzt schweife ich nämlich ein bisschen ab. So sehe ich Eddie jetzt
dafür
auch.
Dafür sind wir hier.
Ja. Wie sehe ich Eddie? Nee, also ich sehe Eddie mittlerweile, das ist, ich weiß nicht, wie das in Staffel 2 mit ihm endet, aber da ist er, ich glaube, vielleicht steht er nur noch mit offenem Mund da und rettet gar nichts mehr. Naja,
auf jeden Fall. Darf ich kurz, weißt du, kannst du dir kurz merken, wo du weitermachen willst?
Eddie und Shawnee, ja.
Also Shawnee, merke ich schon, weil, wo du gerade sagst, dann steht er nur noch mit offenem Mund da. Ich habe hier immer nebenbei jetzt diese Sex-Witze-Bücher liegen. Aha, und gucke da und es gibt keine bessere Vorlage, als dann steht er nur noch mit offenem Mund da. Mhm. Und nur mal, um die lieben ZuhörerInnen mal vorzubereiten, was ich hier für einen Schatz an Printmedium der Sexualwitzerei Handwerkskunst hier Nämlinge ab, sogar Teil 1 und extra noch besorgt Teil 2, ohne dass ich Teil 1 bis zu dem Zeitpunkt schon mal jemals offen hatte. Fragt eine Frau, die andere sind wahrscheinlich Freundinnen. Nervt es dich nicht, dass der Mann neben dir wichst? Also die sind im Kino. Mhm. Nervt es dich nicht, dass der Mann neben dir wichst? Und dann sagt sie, eigentlich nicht. Aber er nimmt meine Hand dafür. Dieses Niveau schon mal. Und jetzt bitte wieder zurück zu Shawnee. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin?
Naja, mit der Wichserei und Shawnee und mit der Männerhand. Ja, Eddie und Shawnee sind ja ein Paar. Die kommen, ich weiß es gar nicht, relativ früh zusammen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr den Moment, wo sie zusammenkommen. Ist aber, glaube ich, auch so hinfällig wie, also rechts wie links, ist egal.
Jetzt bin ich nicht so hängen, ja.
Nee, die haben da irgendwie immer so die ganze Zeit dieses Chip und Chap-Beziehung irgendwie. Es sind sowieso zwei. Es wird auch nicht richtig gut herausgearbeitet, dass sie zusammen sind. Es fällt einem immer nur wieder mal auf, wenn so eine Szene kommt, wo sie halt sagt so, du willst mich nicht heiraten. Gestern Nacht irgendwie nur 10 Minuten. Weiß der Geier, irgendwie so Beziehungs-Random-Zeugs-Themen. Dann fällt einem wieder ein, die sind ja zusammen. Sind ja nicht nur Kollegen. Sie selber ist eigentlich, glaube ich, so recht ersetzbar. Also klar spielt ein Main-Character, aber es ist jetzt nicht so an sie gekoppelt wie an spätere Schauspieler in den folgenden Staffeln. Also so ein Mitch könnte man jetzt nicht einfach so austauschen. Das hat man bei Two and a Half Men gemacht mit Charlie Sheen und wie heißt der Kutscher?
Ja,
hat nicht funktioniert, ja. Meiner Meinung nach, und ich glaube, nachweislich hat es einfach nicht funktioniert. Ne? Und ich glaube aber mit so einer Shawnee, die hätte man austauschen können gegen eine andere Blondine. Das wäre verträglich gewesen. So nach ein, zwei Folgen hätte man sich vielleicht ein bisschen, wäre man irritiert gewesen, aber danach wäre es auch gut, dann wäre es okay gewesen. Ja. Dann haben wir unseren guten alten Schwachhund Garner. Ich muss sagen, er hat eigentlich so mit so die witzigsten Auftritte zum Teil, weil er halt
Ja.
irgendwie, er sträubt sich innerlich eigentlich gegen den Job und überhaupt alles und hat eigentlich nie Bock permanent, aber kommt immer irgendwie so mit rein in diese Szenen und so weiter. Und
Und wenn ich das kurz ergänzen
ja.
darf, weil er sich so gegen seinen aktuellen Job sträubt, können wir uns auch so gut mit ihm identifizieren.
Ja. Nur ist seiner nicht so demütigend, obwohl er Shorts trägt und keinen Bock drauf hat
Und
wie unser.
degradiert wurde und versetzt wurde. Ja, aber es ist, nachdem er seinem Chef ein paar aufs Maul gegeben hat. Dazu sage ich jetzt nichts. Also das würde uns natürlich nicht passieren, weil wir wollen ja keine Shorts tragen bei dem zukünftigen Job.
Ja, und das war jetzt mal so im Groben angerissen, was mir jetzt an ganzen Charakteren da durch den Kopf gegangen ist und deren Entwicklung. Also, wie man vielleicht mal als Resümee raushört, ist eigentlich von Mitch, wo man am krassesten, weil es dreht sich ja eigentlich nur alles nur um ihn, nachher dieser Personenkult Hasselhoff und Mitch, da passiert irgendwie am wenigsten bei ihm, finde ich jetzt. Also, und ach,
Ja.
siehst du, ich hab ihn komplett vergessen, den verzogenen Bengel.
Lass sie mir übrig.
Okay, ich
Ich brauche
lasse
ja
mir
auch noch welche,
übrig.
sonst kann ich ja nur, ja nur sagen, gebe
Ja.
ich dir recht, gebe ich dir recht.
Also,
Ja.
ja, und also unterm Strich, Fazit, da, wo man es am meisten erwartet hätte, bei welchen Charakteren am meisten los ist, da war am wenigsten los. Und reingewürfelt wurden dann wirklich so Surprise-Leute wie John oder wo man es halt nicht erwartet hätte, wo halt Rambazamba ist
Ja.
oder so eine Jill, die einfach weg ist. Ah, und Travers, Gina, das ist auch, und der kommt relativ wenig. Also die haben sie ja auch ersetzt gehabt ich glaube, in den ersten Folgen durch
Zwischen
die jetzige.
Pilotfilm und
Genau,
ja, die
ja.
beim Pilotfilm haben wir anders gespielt, ja.
Ich wüsste schon gar nicht mehr, wie die erste Gina ausgesehen hätte. Also, und ich glaube, lass mich mal bis Staffel 3 schauen. Ich würde auch nicht wissen, wie die jetzige Gina aussieht, vielleicht.
Ja, also bist du durch? Kann ich dazu
Nee.
mal.
Wir zwei hingegen hatten eine krasse Entwicklung.
Okay, das,
Also,
ja, aha.
wenn nicht sogar die beste. Also, das
Aha.
ist dann von unterirdisch bis eigentlich schon. Also, ich rechne eigentlich jeden Tag mit irgendeinem Globe oder einer Auszeichnung. Also, dass da an der Tür irgendjemand klopft.
Also,
Und
dass an der
ich
Tür
kann.
jemand klopft, kann es passieren, wenn wir den zu laut aufnehmen?
Ja, aber ich kann es ehrlich gesagt, ich habe mir tagelang vorher Gedanken gemacht, wie ich das in Worte fassen soll, wie wir
Mhm.
perform abliefern und unterwegs sind.
Mhm.
Aber da gibt es, also das ist galaktisch. Also ich wüsste da nicht anders, wie ich das beschreiben soll. Vielleicht nochmal. Nee, in diesem Sinne, das ist so mein Resümee der gesamten Entwicklung der Staffel 1. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir hören, was du so denkst.
Um es kurz zu machen, ja, sehe ich auch so. Nächstes Thema. Nein, also ja, ist schön, dass du nochmal so diese letzten Worte zu uns gefunden hast. Das hätte ich jetzt so ausgeblendet, aber da merkt man halt, wie wir uns ergänzen, machen ja auch diesen Job schon seit zig Jahren. Bei Eddie bin ich mir noch unschlüssig darüber. Auf der einen Seite stieg er ja so ein mit dieser harten Hintergrundgeschichte, diese Straßenhärte, die Straßenschleue. Er kommt mit allem alleine klar. Er hat schon x Sachen durch. Er hat mit diesen Kriminellen da mal zu tun gehabt und hat es auch dann überwunden. Und dann baut er aber auch so, wie du sagst, ab. Aber ich glaube, er hat das Potenzial dafür, dass der noch mal stärker wird. Ist aber jetzt halt in der Situation und für mich ist das das Gleiche wie auch mit Craig. Die können neben John nur schwächer sein, als sie es ohne John waren. Und von daher, solange John dabei ist und Vielleicht, Fragezeichen, Fragezeichen, ist John nicht immer dabei. Mhm. Eddie ist aber auch nicht immer dabei. Aber ich habe extra heute nichts vorher getrunken, dass ich mich ein bisschen mehr räuspern und unterhusten kann, weil das Markenzeichen muss man ja behalten, muss man pflegen. Abgesehen davon, ich habe noch so einen Sexwitz. Was ist der Unterschied zwischen einem Panzer und einem Penis? Schon mal versucht, einen Panzer durch Blasen zum Stehen zu bringen. Also das ist so das Niveau, es tut mir sehr leid. Das sind auch immer nur die Witze mit einem Bild. Die sind immer sehr kurz. Dann gibt es aber auch so Witze, die gehen kleingedruckt. Also ich halte es gerade mal in die Kamera, das kann man natürlich jetzt schwierig hören. Die gehen eine ganze DIN A5-Seite. Und ist so klein gedruckt, dass es also wahrscheinlich mehr als zwei DIN A4-Seiten sind. Und da weiß ich halt nicht, wo die hinführen, weil ich habe vorhin schon mal in einen reingelesen und dann entwickelt der sich von einem Gag, der ganz nett anfängt, über Sex mit Tieren und dann Sex mit einer Schubkarre. Das heißt, ich kann keinen von diesen längeren Textwitzen hier anlesen, weil der nimmt vielleicht Wendung, die ich halt hier nicht viel, also hier nicht vortragen will. Ne? Mhm. Hobie. Mit Hobie, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das eigentlich für uns als Zuschauer halte ich ihn ja für eine Schlüsselfigur, weil er ja so alt war zu dem Zeitpunkt, wie wir alt waren. Er war sozusagen das Spiegelbild oder das Einlasstor in Baywatch für unsere Generation. Mhm. Weil seine Sicht der Dinge damals waren ja unsere Sicht der Dinge. Und damit wurde man aber auch nicht so warm. Irgendwie wird man mit diesem Jungen, und das mag jetzt ja nicht dann an dem Schauspieler liegen, sondern es sind ja auch immer dann die Autoren und die Interpretation der Rolle und so und die Geschichten. Also damit wird man nicht warm. Also dieser Junge, diese Rolle, ja, nicht die Person als Schauspieler, die ist so irrelevant und auch oft, ja, schwankt so zwischen, es gibt Episoden, da ist er ja, das haben wir auch, habe ich ja auch schon immer so ein bisschen gemacht, so das Hobie-Bashing, da ist er extrem unsympathisch, er ist so asozial gegenüber seinem Vater, er lügt halt krass also immer, wenn er irgendwie so an so einer größeren Story beteiligt ist, dann hat er da eher eine Rolle, die halt scheiße ist. Mhm. Also wenn er an einer Handlung beteiligt ist, dann zu 80% scheiße. Da ist John echt pures Menschengold dagegen. Ja, da kämpft hier der John wie dem Michael Knight für Recht und Verfassung fast schon im Vergleich zu Hobie. Das Einzige, wo mich Hobie wieder ein bisschen abgeholt hat, war eben die Geschichte, wo er Katies Hund, der den Vermieter gebissen haben soll. Wir glauben ja bis heute noch, das war einfach ein Kinderschänder. Also zwei Daumen hoch, dass der Hund den da angefallen hat. Dass er den dann geschmuggelt hat und dann seinen Vater belabert hat, dass der bei denen unterkommt. Da hat er mich wieder abgeholt. Aber alles in allem für eine ganze Staffel ist das halt zu wenig und zu schwach. Von daher, hier, ich greife jetzt einfach vor, wir reden ja gleich noch über das, was wir von Staffel 2 erwarten. Also selbst wenn sie noch nicht gedreht worden wäre, ich würde erwarten, dass man den nochmal neu besetzt. Und Überraschung, Überraschung, genau das passiert ja auch. Ja. Genau, ansonsten, David hat Potenzial, aber steht zu wenig im Mittelpunkt so inhaltlich, zu wenig Tiefgang, so ein bisschen mit der Lehrerin von Hobie, ja, ein bisschen so die Hintergrundgeschichte Scheidung mit seiner Ex-Frau oder Frau und dann Ex-Frau. Ja, also, aber da geht noch mehr Entwicklung und Tiefe. Und Garner ist halt so ambivalent zwischen Police Academy Officer und ernstzunehmender Rolle. der halt in Lethal Weapon-Look da Gangster dann über den Haufen knallt. Mhm. Ja, also zwischen Klamauk und Cop. Ja. Mhm. Das ist so das, was mir zu den Figuren einfällt. Und natürlich, klar, John. Da habe ich ja schon was zu gesagt. Und sonst, was mir so ein bisschen unterrepräsentiert ist, eben jetzt durch den Tod von Jill, sind die weiblichen Rollen. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht nur im Sinne von mehr Brüste pro Minute, mhm. also das, die bekannte Einheit BPM, ja, mhm. Press per Minutes, kennt man ja. Bekannt, also aus, ja. So aus der Musikbranche, ja, aus der ja. Rap-Branche, also gerade so in den Musikvideos, da ist ja oft so 120 BPM, also mhm. 120 Brüste pro Minute in so einem Musikvideo. Mhm. Das wissen viele nicht, ja. Manche denken, das wäre Beats per Minute, das ist Quatsch. Quatsch, total falsch. Press per Minute. Ja. Ja. Von daher nicht nur deswegen, sondern einfach auch um eine starke weibliche Rolle zu haben. So ist es oft so eine, wie soll ich sagen, so eine Würstchenparty. Treffen sich immer 3, 4, 5 Kerle und entweder arbeiten sie oder machen halt Freizeit miteinander. Mhm. Das ist halt, das schränkt das Universum halt so ein bisschen ein, der ganzen Geschichten. Ja, das ist alles in allem das zur Staffel 1. Bevor wir zur Staffel 2 gehen, Kemal, ich würde ein bisschen was kurz über unsere Lieblingsserien erzählen. Police mhm. Academy und Nackte Kanone. Ist es okay für dich?
Nö.
Okay. Ich würde es trotzdem machen, weil ich es jetzt schon offen habe.
Okay.
Oder bist du, du kannst auch, wenn du was anderes willst.
Nee.
Weil dann würde ich sagen, lass mich das kurz hier zwanghaft abhaken.
Ja.
Und dann gehen wir zur Staffel 2, was wir erwarten würden, wenn die noch nicht gedreht wäre und wir sie somit noch nicht kennen würden. Mhm. Also, die Nackte Kanone und Police Academy. Für uns immer gedanklich manche Szenerien und manche Sachen in Baywatch haben da irgendwie Bezug zu. Nicht, weil sie inhaltlichen Bezug haben, sondern weil sie so die gleichen Humor haben. Warum passt es auch? Wenn wir mal mit der Nackten Kanone anfangen, Teil 1, also es gibt 3 Filme, und der erste Film ist von 1988. Teil 2, der heißt auch nicht nur 2, sondern die Nackte Kanone 2,5. Und Teil 3, die Nackte Kanone 33 1/3, kamen dann 91 und 94. Und in der Hauptrolle des Polizisten Frank Drebin, wer kennt den Namen nicht, Leslie Nielsen. Großartiger Schauspieler. Ich brauche nicht zu fragen, ich gehe davon aus, du kennst auch alle 3 Filme.
Ja, natürlich.
Kennst du auch, und da wird's schon, und da gibt es schon fast Trivia, kennst du auch dann die daraus hervorgehende TV-Serie?
Nee.
Nackte Pistole.
Nee, die habe ich nie angeguckt, komischerweise.
Boah, okay mal. Ich verspreche dir, guck's dir an. Ich weiß nicht, wo man streamen kann. Man kann ja heute alles irgendwo streamen. Es ist einfach Zeit zum Lachen. Oh, tatsächlich ist auch die Nackte Pistole kam davor. What? Ich dachte, es wäre ein Spin-off gewesen. What?
Nee, habe ich tatsächlich nie angeguckt, die Nackte Pistole. Es gab ja noch Agent 00, die Nackte Kanone und Leslie Nielsen ist sehr verdächtig. Das gab es, glaube ich, auch noch dann. Ne? Genau. Die habe ich alle gesehen, aber die Nackte Pistole, das hatte ich nie angeguckt. Komischerweise.
Tatsächlich, ich fall fast vom Stuhl, ist das der Vorgänger, und zwar 1982. Gibt 6 Episoden in einer Staffel und krass, es kam also davor. Ich fall vom Glauben ab. Ich dachte immer, das wäre das Spin-off danach gewesen. Es gibt noch so ein paar Trivias zu den zu den Filmen selbst. Bleiben wir kurz dabei. Weird Al Yankovic, also Riesen-Comedian, Sänger, der spielte sich selbst in einer kurzen Gastrolle. Dann gab es noch einen hypnotisierten Attentäter auf dem Baseballfeld. Auch das ganz großartig. Hat damals ein echter Profi-Baseballspieler, nämlich Reggie Jackson, selbst gespielt. Dann eine traurige Geschichte. John Houseman, der den Fahrlehrer spielte, der stand für den Film das letzte Mal vor der Kamera, denn er starb kurz nach den Dreharbeiten. Das ist natürlich tragisch, aber sowas passiert, that's life. Mhm. Als Frank seinen Kühlschrank durchsucht, findet er etwas. Und zwar in dem Kühlschrank hat er was gefunden. Das ist abgelaufen Juni 1982 und dies entspricht dem, Erscheinungsjahr von Die nackte Pistole. Da hätten wir uns also schon merken können, dass das davor kam. Genau, dann klar, so ein Gag, immer wenn er sein Auto parkt, dann gibt es einen absurden Unfall. Dann in der Fleischerei-Szene wird die Szene aus dem damals parallel im Kino laufenden Batman persifliert, in der Jack Napier, also der Joker in Batman, in einen Säuretank fällt und seine Hand aus der Flüssigkeit herausstreckt. Der währenddessen zu sehende Siegelring landet in einem Hotdog, den Ludwig am Ende im Baseballstadion serviert bekommt. Also die verbinden diese Szene von dem Film mit ihrem Film. Total witzig, gibt es so nicht so oft. Und dann die posthypnotische Aktivierung der Attentäter ist eine Parodie auf dem Film Telefon, den ich noch nie gehört habe. Gute Bewertung auf Rotten Tomatoes bekommen mit 86%. Bei Metacritic hat er einen Metascore von 76. Für mich ist das ein Must-See. Also nackte Kanone, wer lachen will, also kommt daran nicht vorbei. Ja. Hast du sonst noch was zu nackte Kanone zu sagen?
Mit O.J. Simpson.
Yes.
Den hast du rausgelassen, genau, das fand ich. Kannst du mich da mal kurz aufgleisen? War es vor oder nach seiner Verhandlung, als er dort mitgespielt hatte? Ich meine fast danach. Es gab den Freispruch und danach hat er, glaube ich, in der nackten Kanone.
Also, O.J. Simpson war in einem Gerichtsverfahren im Jahr 1995. Und das Gerichtsverfahren war also viel später, weil die Filme waren 80er.
Oh.
Siehst du, auch da täuscht man sich. Siehst du, auch da.
Ich hätte jetzt gedacht gehabt, dass das, um sein Image aufzupolieren, nach den Gerichtsverhandlungen war. Mhm.
So
ähnlich wie jetzt, bei Mike Tyson, der war ja auch ständig irgendwie, aber der hat dann noch bei Hangover mitgespielt. Aber wenn jetzt so R. Kelly, nachdem er da als Pädophiler irgendwas, wenn er dann in ein paar Komödien mitspielt, aber da würde das auch nicht mehr rausreißen.
Nee. Also, ich weiß nicht, ob wir müssen irgendwann mal so ein True Crime, habe ich irgendwo gehört oder irgendwo gelesen, über Promis Podcast machen. Denn über R. Kelly wird ja gerade aktuell wieder Material ausgepackt, was das Ganze noch verschärft, was man ihm danach sagt. Alter Verwalter, muss das eine. Also wenn das stimmen würde, was für eine Drecksau. Aber wissen wir nicht. Von daher, ja, alles das mit Disclaimer. Wir haben überhaupt keine Ahnung, weil wir waren nicht dabei. Und das ist auch nur Hörensagen aus dritter Hand. Sagen wir mal so, wenn man die Boulevardzeitung beim Friseur kurz nur über das Cover drüber guckt, das ist so das Niveau, auf dem wir hier Infos weitergeben. Von daher alles ohne Gewehr und viel Fantasie dabei. Aber das scheint potenziell eine Drecksau zu sein.
Und zwar also im anderen Sinne, wie wir es sind. Ne?
Ja, im halt negativen Sinne. Es gibt ja so. Boah, ist der eine geile Drecksau, gibt es ja auch. Halt jemand, der irgendwas so super gut kann oder irgendwie gute Laune macht. oder Dirty Harry, ja, der einfach saumäßig gute Gags macht oder gemacht hat oder heute auch noch macht. Vielleicht privat zu Hause unter der Dusche vom Spiegel. Und da habe ich letztens die, also ich habe ja von kurzer Einwurf, bevor wir dann vielleicht kurz zur Police Academy gehen. Ich habe letztens im Internet halb aus Versehen die vorletzte Episode der Harald-Schmidt-Show gesehen. Die letzte habe ich wissentlich mir angeguckt. Und damit war das dann für mich verarbeitet, dass es dann zu Ende war, ja. Aber die vorletzte, das ist ja so, das ist die Folge, wenn man weiß, dass man nächste Woche sterben muss. Die war schon, also sie war Gott sei Dank, ich habe das immer geliebt mit so Playmobil-Sachen. Es war eine Playmobil-Folge, denn da hat er in Playmobil nachgespielt die Entwicklung der Harald-Schmidt-Show. Eigentlich eine sehr geile Idee. Aber wenn man dieses Playmobil-Setting aus so Sachen wie die Geschichte des Herakles, die Geschichte von Ödipus, die Geschichte von Sigmund Freud und so weiter, wenn man das gewohnt ist auf diesem Qualitätsniveau, dann war das schon sehr lieblos und traurig. Das ist so der Vergleich von, was weiß ich, dem Kölner Dom als Gebäudekunstwerk mit einem 70er-Jahre-Ostplattenbau. Es sind beides Gebäude, in beides kann man reingehen, es hat eine Tür und irgendwie Wände.
Aber trotzdem Welten.
Ja. Aber es sind halt Welten, ja. Aber trotzdem eine nette Idee und auch Plattenbauten braucht man ja. Und daher, aber das hat mir wehgetan.
Oh. Okay, ne, die kann ich gar nicht.
Oh ja, du guckst sie auch nicht an. Also, ne, guckst sie nicht an. Das macht so.
Guck mir immer wieder mal die alten an, so ne, mit Antrag und so weiter. Oder noch früher, wo es einen Antrag nicht gab.
Wo es noch lief.
Wo es noch lief, genau. Und dann erinnere ich mich dran, das war damals, da war ja, glaube ich, so 15, 16, dann kam das ja immer donnerstags, glaube ich, 11 Uhr, Sat 1, Late Night Show, das war dann schon witzig irgendwie.
Ein Highlight.
Und also da hat man auch ein, zwei Tage später über die Gags irgendwie nochmal gesprochen unter Kumpels. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, so auf YouTube, die Wiederholung oder die Aufzeichnung, ist schon witzig, weil das dann halt immer noch dieses 16, nee, ist es 16:9 Format? Auf jeden Fall dieses quadratische.
4:3.
4:3.
4:3 war das damals, ja.
Ja, und das ist, also da kommen irgendwie schon so angenehme Erinnerungen hoch oder wird man ein bisschen melancholisch. Und dann auch so Gäste irgendwie da, No Angels, wie sie gerade irgendwie gestartet sind. Das war schon witzig. Und wie er dann halt auch, da hatte ich jetzt neulich mal die Folgen angeschaut, wo gerade die Umstellung der Währung von D-Mark in Euro war, wo man dann wirklich so manchmal schmunzeln muss, wie das so, was das von so ein Ereignis war, ne, diese Währungsumstellung. Ja. Und mittlerweile, das ist ja so, kein Eck mehr. Also ich glaube, die wenigsten rechnen heute noch um irgendwie in D-Mark, wobei ich das manchmal...
Ich schon.
Wenn etwas sehr teuer ist, dann denke ich mir, Mensch, wirklich, also das ein bisschen ist das schon in mir auch noch drin, aber nicht mehr so wie zu dem Wechsel, wo man wirklich alles 1:1 da irgendwie nur umgemünzt hatte oder umgerechnet.
Weißt du, wo das bei mir noch so allgegenwärtig ist? Also ich bin ja, muss ich zugeben, kann man drüber Meinung haben, wie man will. Ich bin Apple-Fan. Aus diversen Gründen, ja. Aber immer, wenn die ein neues Handy auf den Markt bringen und dann nennen die Preise und dann kostet es auf einmal 1.000 Euro und dann sage ich immer im Kopf oder wenn gerade jemand da ist, der mir zuhört, 2.000 Mark für ein Mobiltelefon haben diese noch alle. Und das versetzt mich immer dann in so die Zeit, als es noch 2000 Mark gab, weißt du? Also dann Anfang der 2000er und halt zurück, da war das ja dann auch noch viel mehr. Natürlich Wertverlust und Inflation, das ist mir alles klar. Aber das ist so dieser kurze Zeitversatz. Und da mache ich das gerne, um einfach zu sagen, es ist unverschämt übermäßig viel Geld. Das ist das Einzige, wo ich das mache. Sonst mir auch, das, es wird halt das, was in Euro kostet, bezahlt. Und wenn ich das Geld nicht habe, dann kaufe ich es nicht. Fertig.
Ja, stimmt.
Aber 2000 Mark für ein Mobiltelefon.
Macht vielleicht noch der Arbeitgeber beim Gehalt. Der rechnet auch noch innerlich auf D-Mark um, was er.
Ja, ich hoffe ja immer, wenn er das macht, dass er das auch mal bei dem Euro-Wert dann einfach mal eintippt, diese Ziffer. Ja. Kann er ja machen. Das sind also doppelt so viele D-Mark und dann trägt er das ein. Kann er machen.
Wäre aber, glaube ich, mittlerweile wirklich gefühlt, um die Inflation wieder aufzufangen und alles. Also wenn man jetzt den doppelten Eurobetrag als Geld hätte, dann würde es einem, glaube ich, richtig gut gehen. Aber
ja,
gefühlt wird eigentlich alles nur noch teurer und das Gehalt bleibt irgendwie gleich, habe ich so den Eindruck. Also dann klassische Inflation irgendwie oder schleichende.
Ja. Aber das Geld wird weniger wert.
Ja.
Aber wir wollten ja keinen Debris-Podcast machen und
ach so, ist heute nicht. Ah, okay.
Nee, heute ist nicht Debris-Podcast.
Ah, okay. Ich dachte schon die ganze Zeit, ich bin im falschen Podcast, weil ich habe noch so einen Debris-Podcast am Laufen.
Nee, aber ich könnte noch einen kurzen hier. Hier steht so ein Werbeplakat. Oralsex ist eben Geschmackssache. So,
Okay. Jo. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Deine abschließenden Worte zu der Rollenverteilung Staffel 1. Das ist, glaube ich,
genau, ruhig. Also da
dann
haben wir einen
Haken dran. Police Academy hat man dann nochmal.
Police Academy. Ich würde noch kurz zu, genau, Police
Nackte Kanone Academy.
Police Academy. Also Nackte Kanone haben wir abgeschlossen. Und ja, hier finden Police wir Academy einfach immer wieder diesen Humor. Sonst aber wenig Verbindungen.
Ja.
O.J.
Simpson hat man noch erwähnt.
O.J. Genau, Simpson.
Und dann sind wir abgeschweift.
Lass uns also zu unserer zweiten Filmreihe Police Academy, da ein paar Facts. Die Filmreihe startet 1984 und es gibt ganze 7 Teile, wobei der 7. direkt auf DVD nur noch erschienen ist.
Ist eigentlich fast schon, kann man da schon sagen, eine Miniserie bei 7 Folgen?
Ja, ist halt eine Filmreihe.
Filmreihe.
Und sind fast im Jahrestakt immer bis auf den 7., also 84 gestartet, 85 bis 89, jährlich eben ein Teil veröffentlicht, Teil 6 eben 89. Auch fast immer im selben Monat, das ist sehr interessant. Also sie haben das echt zum Jahrestakt da abgeliefert. 23. März, 84, 29. März, 21. März, dann einmal im April, haben sie es nicht ganz gepackt wahrscheinlich, dann 18. März, 10. März und dann Teil 7 kam 5 Jahre später, 26. August 1994. Und es gibt seit 2004 immer mal wieder Berichte, dass es wohl Vorbereitungen für einen 8. Teil gab. Wobei, sind wir mal ehrlich, also den brauche man ja jetzt überhaupt nicht. Aber, und das wurde auch, diese Überlegungen wurden auch 2006 dann eingefroren, als man die Vorbereitung dann wieder mal auf Eis gelegt hat. Aber also schon nach Teil 3 habe ich die Filme nicht mehr gebraucht. Also die ersten beiden Teile sind doch die Teile, die man gefeiert hat.
Ist ja immer so, ne? Das ist ja bei Rocky, Rambo und wie sie alle heißen. Da wird es irgendwann mal, wiederholt sich's, ne?
Ja, also Teil 7 war echt schon sehr krass. Also das war schon, habe ich auch nur mal sagen, das war Mission in Moskau. Ich erinnere mich wegen dem Untertitel. Es war ganz, ganz brutal. Dann waren die in Russland und man hat so diese kalte Krieg-Klischees dann nochmal aufgetaut. 1994, also schon nach dem Mauerfall. Ach, das war schon echt, das war wie ein Besuch beim Zahnarzt, das Ding zu gucken. Aber es gab eben diesen klamaukigen Humor von so diesen, also wer die Filmreihe nicht kennt, es sind eben die Kadetten an einer Polizeiakademie in den USA, bunt gemischte Haufen, so ein bisschen hier Wichtigtour, Waffennarr war dabei, so eine taffe Kämpferfrau, die krass im Kampfsport war, es war jemand dabei, der mit seiner Stimme ganz viele Töne nachmachen konnte, die er dann immer dann eingesetzt hat, um Leute zu verarschen, meistens die Vorgesetzten. Und es gab halt den Polizeichef von dieser Akademie, der so ein bisschen ein trotteliger Captain Thorpe sein könnte Und dann gab es eben so einen, ja, was, wer ist das, ein Captain oder so, der das immer nie so lustig fand, denn das war irgendwie der Captain Harris, der immer die aufmüpfigen Kadetten rausschmeißen wollte. Und das war eben immer so die ganze Storyline. Also der trottelige Chef, die aufmüpfigen und speziell gelagerten Kadetten und eben dann der Thaddeus Harris, dem auch immer so ein anderer Kerl danach lief, der ihm immer in den Hintern gekrochen ist. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Und das war eben so die ganze Storyline, aber mit extrem gut geschriebenen Gags, die noch zu Lachen geführt haben. Also ich glaube, das geht dir ja wie mir, wenn wir heute oder überhaupt uns Filme angucken, die den Titel Komödien haben, ja, oder auch Sendungen, wo Comedians irgendwas machen, Stand-up, whatever, dann fällt zumindest mir das meistens so, also relativ schwer, dass ich da lachen kann. Warum? Erstens, weil ich ein unglaublich verbitterter Mensch bin, nein, Quatsch, sondern weil mein Hirn immer schon während die Szene passiert nach dem potenziellen Witz sucht. Weil wir ja so, das machen wir ja auch im Alltag, ja. Man guckt immer, wo kann man einen Keck draus machen, dann drückt man jemanden Spruch und so weiter. Ein ehemaliger Schulfreund hat das ganz gut beschrieben. Bei ihm ist es auch so. Es gibt so den Typ Mensch halt, und der hat es so beschrieben: Es laufen eben in meinem Kopf immer so zwei Linien. Die eine Linie, die gerade an der Realität und am Leben teilnimmt, also was weiß ich, die gerade an der Straße lang geht, die gerade mit jemandem einen Smalltalk hält, die gerade Pizza isst, whatever. Und dann gibt es dazu parallel eine zweite Linie in meinem Kopf und die guckt immer, wo ist der nächste Gag? Was kann ich hier machen? Pizza, Wiener Würstchen, Pimmel, what, ja. Und dann haut die den Witz und dann bricht diese Linie auf die Reallinie und schmeißt den Witz raus und dann sucht die weiter. Und genauso geht es mir auch und die weiß ich ja auch. Und darum machen wir auch so Zeug immer hier. Und darum kann ich in so Filmen meistens nicht lachen, weil mir der Witz schon klar ist. Also bei einem Adam Sandler-Film, Klassiker, da ist schon 5 Kilometer vorher klar, was jetzt für ein Gag kommt. Da kann ich halt nicht lachen, weil Humor funktioniert ja zu 90% dadurch, dass man überrascht wird von dem, was jetzt passiert. Mhm. Und wenn man sich das schon denken kann, worauf es abzielt, dann ist es eben nicht so. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei den Police Academy Filmen Teil 1 und 2, weil das eben so neuartiger Humor war, hat das noch sehr gut funktioniert. Und würde auch vielleicht heute noch funktionieren. Ich habe es ja jetzt länger nicht gesehen. Würde dann noch heute funktionieren. Und dann muss man jetzt sagen, warum finden wir so viel Verbindung? Weil die ein oder andere, also erstens, weil Captain Thorpe in unseren Köpfen ja immer so ein bisschen auch der Polizeichef bei denen, ja, so eine Zwischenfigur, ja, ist zwischen Harris und deren Chef. Und, also der Commander ist nochmal, um den Figur zu benennen, Eric Lassard. Das ist der Schulleiter. Und auch ein paar andere Figuren tauchen auch immer mal, also der eben gedanklich, aber andere Schauspieler tatsächlich tauchen auch bei Baywatch tatsächlich als Schauspieler auf. Jetzt muss ich kurz schauen, welche Frau ich dort gefunden habe. Die war auch schon sogar in Staffel 1. Es ist die Frau, die diese Kampfsport-Närrin in Anführungszeichen im positiven Sinne ist. Es ist nicht, also wir können ja mit Carrie Mahoney, also Mahoney kennt man. Lavelle Jones, das ist Michelle, das ist der Michael Winslow, der diese Töne gemacht hat. Dann kommt der Tackleberry, das war der Waffennarre. Dann kommt der Hightower, gespielt von Barbara Smith, genau, ist ein Footballspieler und auch Schauspieler. Auch hier die Verbindung zu der nackten Kanone, man hat einen Footballspieler mit als Schauspieler genommen. Ich weiß nicht, ob wir sich das da abgeguckt hatten oder gegenseitig. Genau, dann, jetzt muss ich kurz gucken, wo ist sie denn? Es gibt einen, ist es Laverne Hooks, die Schauspielerin? Marion Ramsay. Hier gibt es natürlich jetzt kein Bild, aber nee, die hatten mitgespielt bei MacGyver. Müssen wir auch mal einen Podcast machen, einen MacGyver-Podcast. Also lange Rede, kurzer Sinn, es tauchen auch immer mal ein paar Schauspieler in Baywatch auf. Und wir versuchen halt immer da so eine Verbindung zu finden, die es wahrscheinlich inhaltlich gar nicht gibt. Wir werden immer noch mal ein Auge drauf halten, ob es nicht auch mal irgendwo eine Information gibt, dass vielleicht ein Autor aus dem einen Team mal in das andere gewechselt ist. Aber das wissen wir nicht.
Ja, gut möglich, dass es da solche Crossover, weiß nicht, Autoren, Schauspieler, Geschichten gab. Also würde mich nicht wundern. Das ist ja im Endeffekt alles derselbe Bums, ne? Ich sag mal, da
so ist es, ja.
Da hat es irgendwo die Paramount Studios und Warner Brothers und bla bla. Und das ist, glaube ich, generell die ganze Filmmaschinerie Hollywood ist, glaube ich, ein recht überschaubares Dorf. Also da, ich glaube, das wird es dann nicht auch in dem Film mit John Travolta, Schnapp Shorty, irgendwie so ein bisschen dargestellt. Dass da wirklich so ein bisschen, ja, jeder kennt jeden.
Es und sind, Agenten genau, und es Drehbücher sind viele Connections. So das ist so eine Szenerie, wie ich es auch jetzt aus einem anderen Podcast über die sozusagen die Gameplayer oder die Spieleentwicklerbranche gerade kennenlerne. Ja. Wenn man das funktioniert über Kontakte. Und das Ganze ist sehr netzwerkbasiert. Das hat man ja auch mit diesen MeToo-Skandalen da jetzt dann mitgekriegt, dass sehr viel da so ein enges Netzwerk, dass da dann auch tatsächlich dann Schindluder mitgetrieben wird von der krassesten Sorte, was man dann auch juristisch verfolgen muss.
Aber ist ja genau. Ähnlich wie bei uns, also Schulterschluss mit, weiß nicht, Politikern, Bundesliga, Fußballern.
Ach, ich dachte, dass man uns rechtlich verfolgen muss.
Ach so, nein.
Da war ich jetzt kurz ein bisschen überrascht.
Ich weiß gar nicht, wie viele Grillpartys wir da jetzt irgendwie schon, also der Briefkasten, der grillt über schon wieder. Meet and Greet und irgendwie.
Meet and Grill
heißt es. Meet and Grill. Den x-ten Baumarkt eröffnen müssen und dann steht dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Nationalspieler XY um die Ecke und den hat man aber noch letzte Woche bei einem weiß nicht, Grill, Meet and Grill getroffen. Also so ist es ja bei uns und so wird es da wahrscheinlich auch.
Genau so. Also, ich würde mit Blick auf die Uhr ein bisschen das verlassen.
Tempo rausnehmen.
Ein bisschen Tempo rausnehmen, weil wir haben die 5-Stunden-Marke noch vor uns. 5+. Die Episode läuft heute unter dem Motto 5+.
Genau,
oder gib mir 5. Ja, so ein ganz altes 90er-Jahre-Motto. Gib mir 5.
Gib mir 5. Gab es da nicht auch von der Telekom, Rolf? Die gelbe Hand?
Von der Post beim Ändern Post. Der Ziffernmenge. Der Postleitzahlen von 4 auf 5. Rolf, gib mir 5. Und Rudi Carrell hat damals die Deutsche diese Postleitzahlen-Show moderiert. Ich kann mich noch erinnern, war großartig. Die habe ich damals gesehen. Die große.
Ich kenne irgendwie immer noch den Jingle. Dann, dip, 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 hier kommt Rolf.
Und dann war ja, genau, Rolf, genau. Also, das war eine gute Aktion. Das hat funktioniert, ja. Mhm. Das kam an. Also die Post ist ja jetzt nicht nur dafür bekannt, dass sie so alles so super macht, aber diese Aktion lief. Ja, heute, also da diskutiert auch heute keiner, also gut, das ist ja wie jetzt mit D-Mark zu Euro, es diskutiert ja heute keiner mehr, sagt, ja, aber ich will nur 4 Ziffern bei der Postleitzahl schreiben, das ist kackegal, schreibst du die 5 hin, that's it. Und ich fand den Übergang gut. Das haben die da sehr, sehr gut gemanagt. Ich würde mal ein bisschen weitergehen. Ich habe jetzt sozusagen ein Thema, was wir mal abhandeln können. Erstmal, ich würde das Thema Malibu ganz klein halten, weil auch heute, müssen wir nochmal betonen, das sind ja heute alles Themen, die wir noch in Bonusfolgen von Staffel 2, 3, 4, 5 und so weiter immer nochmal vertiefen, nochmal neu aufgreifen. Das heißt, was heute nicht fertig abgehandelt ist, ist ja damit nicht verloren. Ja, wir machen ja noch viele, viele Folgen. Darum nur ganz grob mal umrissen, Malibu, Geografie und so ein bisschen die Einordnung. Es ist eine Stadt in dem Los Angeles County im Bundesstaat Kalifornien. Wird in den USA auch Surf City USA genannt, weil es so ein Surf-Hotspot ist. Und das finde ich sehr interessant. Es hat von der Fläche her knapp 260 Quadratkilometer. Von denen, und das finde ich das Interessante, von diesen 260 sind 210 Quadratkilometer Wasserfläche. Ja. Also nur 50 Quadratkilometer groß Landfläche, aber es gehört eben die Meeresfläche mit dazu. Und dann gibt es noch, ich habe ein bisschen nachgeguckt, was für Personen wohnen denn da oder kamen daher, und tatsächlich, also von denen, die daherkommen, die da geboren sind, kannte ich jetzt keine Person. Jetzt muss ich auch gerade ein bisschen scrollen. Ist alles hier live handgearbeitet. Ja, auch der falsche Beitrag offen, das ist auch gut. Genau, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir gehen hier hin und da sind auch schon die Personen. Und da muss ich sagen, ich kenne keine einzige Person, die da geboren wurde, aber Personen, die dort wohnen heute. Ich nenne jetzt mal eine Handvoll. Orlando Bloom, Miley Cyrus, das sind ja auch so Namen, die man da erwartet, ja. Wen man da vielleicht nicht ganz erwartet, sind zwei Deutsche. Von einem weiß man es, darum nenne ich die andere Person zuerst. Eine Deutsche, die, wenn nicht die erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, Cornelia Funke, wohnt auch in Malibu. Thomas Gottschalk wohnt dort, da weiß man das.
Ja. Nicht mehr, aber mittlerweile, glaube ich. Ne? Wohnt er nicht in Baden-Baden, habe ich gedacht?
Ja, aber ja, Zweitwohnsitz, das war schon immer sein Zweitwohnsitz.
Okay. Ja.
Also der, der wohnt also genau dort und hier. Nennen wir nochmal Lady Gaga und Martin Sheen, Vater von Charlie Sheen und Guillermo del Toro, Filmregisseur und Filmproduzent. Und wahrscheinlich noch viele, viele mehr, die man kennen kann. Aber das sind alles eben die Zugezogenen. Das soll es auch für Malibu gewesen sein. Denn viel spannender, Kiermann, und jetzt wahrscheinlich auch für dich interessant. Ich habe Vorarbeit geleistet und habe versucht, weil wir haben ja uns auch so zum Ziel gesetzt, diese Stimmung der Serie hier einzufangen. Und so Sachen funktionieren ja immer nur in so einem gewissen Zeitgeist. Also man muss es so einordnen, was ist denn gesellschaftlich passiert, was ist denn politisch passiert, was ist denn 1989 alles passiert. Und da habe ich mal versucht, so ein paar Highlights rauszusuchen. Denn es gibt ja manchmal so Sachen, was, das ist da erst passiert. Ich dachte, das wäre viel später oder viel früher. Und das würde ich jetzt einfach mal ein bisschen vorlesen. Ich habe nur einen Auszug gemacht. Man kann da viele, viele, viele Sachen natürlich raussuchen, aber so ein paar Aha-Effekte, wie lang denn etwas her ist oder wie alt denn dann doch diese Serie ist. George Bush Senior wurde in dem Jahr 1989, also wir reden jetzt von dem ersten Produktions- und Veröffentlichungsjahr von Baywatch, Staffel 1. George Bush Senior wurde in dem Jahr zum 41. Präsidenten gewählt. Mittlerweile gestorben, ja. Dann, was mir so nicht bewusst war, in dem Jahr sind viele kleinere und auch ein paar größere Militärputsche, wenn das die Mehrzahl ist, oder?
Putsch.
Putsche passiert. Also das hat sich so gelesen in diesem Bericht, in dieser Liste, als wäre das fast schon irgendwie monatlich immer mal auf der Welt wieder eben fällig gewesen. Also das hat mich so ein bisschen erschüttert. Man glaubt ja immer so ein bisschen, es gibt so eine stabile weltpolitische Lage, aber Pustekuchen. Es gibt nicht nur die ein, zwei Brandherde, die so einem klar sind, sondern es gibt viel mehr. Was mich dann daran erinnert hat, in der Harald-Schmidt-Show, und da sind wir wieder dabei, ging es mal darum, ich glaube, das war dann auch zu Zeiten, vielleicht sogar hier zu Zeiten von seinem Sohn George Bush Jr., als wir dann wieder mit dem Golfkrieg Teil 2 angefangen haben, hat Harald Schmidt, weil dann auch das Thema so hochkam, naja, jetzt fängt wieder ein Krieg an, jetzt gerade Krieg, und er hat gesagt, naja, es ist immer Krieg. Ja, und dann hat er mal die Liste der damals zu diesem Zeitpunkt der Ausstrahlung aktiven Kriege vorgelesen. Und das waren 72. Es waren über 70. Das weiß ich noch ganz gut. Ich war so als Jugendlicher total erschüttert, dass es diese Dimension hat. Man denkt so, naja, 2, 3 aktive Kriege kennt man. Lass es nochmal 2, 3, 4, 5 geben, die man nicht kennt, oder auch 10.
Ja.
Aber dass das dann über 60 sind, die man nicht kennt. Und genauso war es damals wahrscheinlich auch, aber wenn man es in so einer Liste mal liest, ist es halt nochmal beeindruckender. Und tragischer, finde ich. Anderes, ganz anderes Medium. Damals startete ProSieben.
Ah, der allseits beliebte. Gibt es ProSieben mittlerweile überhaupt? Also unter was ist ProSieben nochmal? Unter welchem Dach?
ProSieben Sat.1 Media Group.
Ich dachte nämlich, früher hatte ich immer das Empfinden, dass Sat.1 und ProSieben so richtig Cola-Pepsi-Gegner wären. Aber ich glaube, dass die dann auch irgendwann mal alle zum gleichen Laden
gehören. Ja, die wurden gekauft. Genau, die wurden dann in die gleiche Gruppe, die auch mal der Heinz Saban hatte, die auch mal gekauft, die Gruppe und so weiter. Die hat eine bewegte Geschichte hinter sich, aber das ist die ProSieben Sat.1 Media AG. Und damals startete ProSieben. Dann, was mir auch so ein bisschen, um in Richtung Zeitgeist nochmal zu gehen, damals gab es dann erstmalig verlängerte Ladenöffnungszeiten am sogenannten langen Donnerstag. Und die waren statt 18.30 Uhr, werktags durften die Läden nur bis 18.30 Uhr offen haben. Heute unvorstellbar, würde ich verhungern, wenn ich aus dem Büro, wenn ich da arbeiten würde, oder wo auch immer ich arbeite, ja, im Podcastbüro, wenn ich da um 18 Uhr rausgehe, ich käme ja nie mehr rechtzeitig zum Einkaufen. Der lange Donnerstag durfte bis 20.30 Uhr offen haben. Damals noch samstags nur bis 16 Uhr. Obacht. Mhm. Dann hat Reinhold Messner die Antarktis durchquert auf Skiern. Es gab die erste Love Parade am 1. Juli. Dann in demselben Jahr, 1989, hat man auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber irgendwo im Hinterkopf, Boris Becker und Steffi Graf gewinnen beide jeweils in Wimbledon.
Mhm.
Dann die größte Umweltkatastrophe der Menschheit, von der Menschheit direkt verursacht, der Öltanker Exxon Valdez läuft vor Alaska auf ein Riff. 40.000 Liter Erdöl ins Meer geflossen.
Mhm.
Hat man auch, ist auch weg, ja, redet heute keine Sau mehr drüber. Also, furchtbare Sachen, die immer passieren. Ich habe versucht, so das Gleichgewicht zu halten zwischen erstaunlichen und auch so tragischen Sachen.
Aber wiederholen sich manche Sachen doch immer wieder, ne? Also, wir hatten da jetzt neulich mal, ist gar nicht so lange her, als das Meer gebrannt hatte. Da ist doch irgendwo, glaube ich, im Golf von Mexiko tatsächlich da Öl ausgelaufen oder an die Erdoberfläche, Wasseroberfläche. Und ja, Bilder, unglaublich, die haben da wirklich das Meer gelöscht, das Meer hat gebrannt. Ja. Das ist apokalyptisch quasi schon, so eine solche Bilder zu sehen dann, ja.
Was soll ich dazu sagen? Ich gehe zum nächsten Punkt, sonst wird es echt ein Depri-Podcast. Ja, also du hast recht, ich gebe dir 100% recht, von der Tragik kannst, gar nicht hoch.
Kannst du einen Witz kurz erzählen, ja, von meinem Buch zur Auffrischung?
Ja,
und danach gehen wir aber über zum Robbenschlachten, also die Robben.
Ja, genau, so ist, also das ist der nächste Punkt in meiner Liste. Nee, Quatsch.
Ah, super. Und danach kommt Corona-Stimmung nochmal. Dann haben wir aber alles, ja.
Sorry. Ja. Also ich will den Premium-Witz hier mal sauber rüberbringen. Ist ein Mann beim Augenarzt. Sagt der Augenarzt, na, ist Ihre Alte nicht mehr scharf genug? Sagt der Patient ganz erzürnt, wie bitte? Was geht Sie denn das an? Mit Hinblick auf seine Frau. Also, weißt du, der meine Frau. Der war ganz schlecht.
Ach, das war schon.
Oh Gott, es ist hier ganz schlecht, was ich hier als nächsten Witz habe. Das ist, das kann man, das kann ich nicht.
Erzählst du jetzt diesen einseitigen DIN A5 Seiten Witz?
Nee, so also die müssen wir mal, da müssen wir mal einen extra Podcast für machen.
Ja, der geht dann so eine Stunde oder sowas. Der Witz, nur der Witz. Nee, gut, aber ich wollte ja nicht
abhalten. Willen, ich habe jetzt noch einen ganz schlechten, also ich habe, komm, also den noch. Also so hier, das ist schon fast Baywatch. Da schwimmt eine Frau so im, wie heißt das, so Butterfly, wo man dann auch die Beine so spreizt, ja, und ein Mann steht in diesen gespreizten Beinen hinter ihr und sie sagt, und sie sind sicher, dass ich untergehe, wenn sie ihren Finger rausziehen. Alter Verwalter, das ist ein veröffentlichtes Buch, das hat ein deutscher Verlag hier irgendwann mal veröffentlicht. Das ist echt ein Unding.
Wahnsinn.
Und drunter steht noch so ein Witz, also es gibt ja auch so ein paar kürzere. Wie bumsen die Grünen ökologisch und alternativ, ohne zu spritzen? Und warum brauchen Polizisten keine Kondome? Weil sie einen Gummiknüppel haben. Das ist echt so ganz, also wir kennen uns ja
eben. Habe ich neulich im Radio auch einen Witz nochmal gehört. Ja. Brauchen Cyberpolizisten Google-sichere Westen?
Wobei ich den ganz okay, aber der ist schon fast noch intelligent im Vergleich hierzu. Also Google-sichere Westen finde ich schon fast sehr gut. Gefällt mir, den werde ich bei der Arbeit benutzen. Ja, tun wir ja gerade, denn Podcast ist unser Job.
Genau,
Okay, dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, wer ist denn in diesem Jahr geboren? Und wer ist in diesem Jahr gestorben? Da gibt es eine ewig lange Liste, kann man sich durcharbeiten. Aber was ich so gemerkt habe, relativ wenig Leute, die in dem Jahr geboren sind, sind also im öffentlichen Leben, sind für mich überhaupt relevant. Da muss ich schon lange suchen, habe dann ein paar gefunden. Ja. Und es sind nicht, also von 100 Leuten, die da aufgelistet sind vielleicht, naja, eine Handvoll ist vielleicht irgendwie, wo man sagt, ja, mit denen kann man halbwegs was anfangen. Also, wer ist da geboren? Marco Reus. Also, wir sind erste Staffel Baywatch, zeitgleich Marco Reus geboren. Dann, der Harry Potter. Daniel Radcliffe ist geboren. Dann, der, wie ist der Fachausdruck? Der Stecher von Heidi Klum. Bill Kaulitz und sein zweieiger Zwilling. Sind es eineiige oder zweieiige? Es sind zweieiige Zwillinge. Eineiige Zwillinge und sein Bruder halt. Also Bill Kaulitz und Tom Kaulitz.
Haben beide nur ein Ei, oder wie?
Nee, zweieiig. Stimmt, eineiig. Ja, ja, die haben, also, ja, ja, dafür muss das stehen. Dann jemand, der mir sympathisch ist, jetzt hier in der Auflistung, Thomas Müller. Thomas Müller, auch wenn er jetzt bei der, naja, was war das jetzt, EM jetzt auch nicht so, oder war es WM? Sag mal, bin ich total wegen Corona und alles, Verschiebung der Olympischen Spiele, Verschiebung EM, WM, war das eine EM oder war es eine WM?
Gab es überhaupt eine? Ging komplett spurlos an mir vorbei, das war so ein...
Ja, aber sag mal, wo wir da so früh rausgeflogen sind.
Gut, also Italien...
E oder W?
Ich glaube E.
Ah, E, oder? Hätte ich auch im Kopf gehabt.
Also
ja, komm, sag mal, was war die EM?
Italien und Frankreich und
ich glaube, es waren, also, aber tatsächlich, das war für mich auch so irrelevant.
Das ist so komplett, also eher das,
oder?
Aus diesem, ja, okay, das. Ganzen Corona-Shit da irgendwie und auf einmal war es soweit, da war jetzt hier dieses Fußball-Event, Deutschland relativ früh rausgekegelt worden und dann war das auch wieder durch irgendwie und dann gab es eigentlich nur, gab es dann wieder, wurde das dann nur so Corona zersetzt, irgendwie, dass dann wieder
Also,
viele Leute im Stadion sind, bla bla.
Also, genau, also das Einzige, was ich weiß, dass in London die Fußballspiele dafür genutzt haben, dass sich sehr viele Menschen nochmal infizieren mit 30.000 Leuten in einem Stadion. Das haben sie super gemacht. Also allein dafür war es das wert, dass man da Fußball gespielt hat. Genau, und dann gibt es noch die Taylor Swift. Und dann bin ich auch mit der Liste von 100 Leuten schon fertig. Viel interessanter, wer ist in diesem Jahr gestorben? Und wenn ich dir jetzt den Namen sage, dann erwarte ich von dir eine Reaktion, ob du das gedacht hättest oder ob du gedacht hättest, der wäre schon viel länger tot gewesen. Mhm. Und zwar, wir sind 89, ja? Wir gucken die ersten Folgen Baywatch. In demselben Jahr stirbt Salvador Dali. Passt das für dich zusammen? Ich war so überrascht.
Wer ist Salvador Dali?
Okay, nächster Punkt. Vielleicht kannst du den zuordnen. Der Mauerfall war auch im gleichen Jahr.
Welche Mauer?
Ja, chinesische. Die chinesische, die auch dort nur große Mauer genannt wird. Und da schließt sich der Kreis. Ich habe das ja nicht grundlos so aufgebaut. David Hasselhoff hat ja die Mauer zum Einstürzen gebracht, das wissen wir alle. Und hat dann an dem Silvester desselben Jahres, viele haben die Bilder vielleicht so, also das hat sich ja so eingebrannt, auf einer Kranhebebühne über der Mauer hat er sein Silvester zu Silvester Looking for Freedom. In dieser geilen Lederjacke und einfach in dieser geilen Stimmung. Und ja, so schließt sich der Kreis. Das war 1989. War für dich irgendwas Überraschendes, Bemerkenswertes dabei? Oder sagst du, ja, so what? Oder hast du das alles so in dasselbe Jahr gepackt, was ich dir erzählt habe? Oder hat sich das so ein bisschen...
Das trifft so den Zeitgeist ganz gut. Ich hätte gerne noch gewusst, weiß nicht, ob du da jetzt am Computer eher dran bist als ich, wer war der Nummer 1 Hit? Also ich bin da immer, erinnere mich immer an Jahre oftmals oder an, nicht explizit an einzelne Jahre, aber so Phasen anhand der Lieder. Also für mich waren dann so die 90er, das war eine spezielle Musikrichtung. Dann gab es dann mal die Nullerjahre und so weiter. Das verbinde ich immer mit Musik ganz stark. Und da.
Okay, also kann ich dir sagen, weiß ich natürlich. Muss ich aber kurz gucken, das kann ja irgendwie so. I'm looking for freedom. Also ich bin hier bei Chartsurfer. Die Top 100, das sind die Jahrescharts. Ob das jetzt alles, also ich würde dafür die Hand jetzt nicht ins Feuer legen, ich hätte ein bisschen länger suchen können. Tatsächlich auf Platz 1 das Omen.
Ja.
Was mich so ein bisschen irritiert, weil das Omen Teil 1, das ist ja auch ein Film. Habe ich die Omen-Filme, also die Klassiker 1 bis 3 letztens erst gesehen, zum ersten Mal. Und ich war etwas verblüfft über die Auflösung, weil, also da geht es ja um den Sohn des Teufels. Oder auch Wiedergeburt des Teufels, wie auch immer man das interpretiert, glaube ich. Und wie dann dieser im dritten Teil vernichtet wird. Also ich glaube, ich spoilere ja nichts mehr, wenn ich einen 60er, 70er Jahre Film hier nochmal verkünde. Da greift dann Gott ein, weil es die Menschheit mit allen Priestern und allem nicht hinkriegt, den Teufel, der auf die Erde gekommen ist, vor der Machtübernahme zu hindern, greift da Gott ein und schickt ihn wieder zurück. Ganz abstrus. Wo traut sich denn heute in jemanden, dass wirklich die Hand Gottes aktiv wird? Das ist ja Blasphemie und so weiter. Das traust du dir ja selbst heute oder heute noch weniger, weil man immer vor so Shitstorm dann Angst haben müsste. Und damals vor schlechter Presse oder Indizierung. Naja, komm, bevor wir das zu weit machen. Also, Love is a Shield von Camouflage, Platz 2. Ja. Kennt man. Dann The Way to Your Heart von den Soul Sisters oder Soul Sister. Dann The Look von Roxette. She's got the look. She's got the look. Das hat man noch ein bisschen im Ohr. Dann ist tatsächlich, also, und hier schließt sich der Kreis nochmal. I've been looking for freedom. Platz 5. Dann Like a Prayer von Madonna.
Like a Virgin. Das war
Genau,
falsch.
Like a Virgin, das haben sie nur hier falsch
Like a prayer,
hingeschrieben.
like a Virgin.
Like a prayer, genau. Dann Lullaby von The Cure. Dann She Drives Me Crazy von Fine Young Cannibals. Eternal Flame von den Bengals. Dann, das kenne ich tatsächlich nicht, Swing the Mood von Jive Bunny and the Master Mixers. First Time von Robin Beck. Und
First time, ist das das gewesen? First time, first kiss.
tatsächlich kenne ich weder den Titel noch das, was du da gerade singst. Aber das waren so, und dann geht's schon, also Tina Turner, the best, simply the best. Also jetzt gehe ich mal so ein bisschen durch. Hier, ohne jetzt auf Platzierung noch einzugehen, scrolle ich mal durch die 100. Kokomo von The Beach Boys. Mike Oldfield, Innocent. In the Air Tonight, Phil Collins. Yes, aber als Remix. Depeche Mode, Personal Jesus. Ja,
Sagt man
hier.
eigentlich Deepish Mode oder Deppish Mode? Weiß ich nie richtig.
Ah. Ja, kommt mal an, ob du aus Ost- oder Westdeutschland kommst. Ich
Ja,
glaube.
denke ich auch. Denke
Und Jürgen Drees mit Irgendwann, Irgendwo, Irgendwie. Kennt ihr aber irgendwie nicht. So,
Nee.
das war 1989. Also ein Jahr, dem man jetzt nicht so hinterher trauern muss.
Ich wollte gerade sagen, wer müsste ich jetzt nicht noch mal
Nee.
so mitmachen, oder?
Nee. Ich habe jetzt noch was Schönes vorbereitet und dann würde ich sagen, beschließen wir den Podcast. Wir könnten noch ewig weiterreden. Dann mit unserem Ausblick auf die Staffel 2, was wir uns
Ja.
wünschen. Vorher habe ich noch ein bisschen Trivia und zwar Gastauftritte in Baywatch-Folgen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und zwar, ich nenne mal ein paar, Bryan Cranston, also der Vater von Malcolm in Drin oder vielmehr bekannt aus Breaking Bad, spielte schon in der Staffel 1 mit, und zwar ist er dieser Assi-Bootsfahrer mit diesem Partyboot. Dann William Fichtner, den kennt man aus, der spielt öfter so Polizisten, oder er spielt auch mit den Teenage Mutant Hero Turtles, aber den kennt man sonst. Das Mädchen, was dort runterspringt, ja, also dieses
Ganz am Anfang,
Psychomädchen, genau,
Folge 1, ja.
was Craig solche Probleme macht. Die, kurz bevor sie in David Lynch gehören, genau, die spielt mit in Twin Peaks, einem, wenn nicht dem Meisterwerk von David Lynch. Wer Twin Peaks, die Serie, noch nicht kennt, gibt zwei Originalstaffeln und ein sozusagen noch eine dritte Staffel vor ein paar Jahren. Die ersten beiden sind absolutes Seriengold. Also die funktionieren auch heute noch immer. Ich habe die vor 5, 6 Jahren durchgeguckt. Großartig. Und sie spielt dort mit. Dann haben wir Brian Austin Green. Und der spielt den Brian in Beverly Hills 90210. Wir haben, oh Gott, was ist hier? Mariska Hargitay. Das ist die Reiche, die mitspielt in der Serie, wo Trevor, weißt du, diese reiche Tochter, die sich dort schnappt und wo der Vater das nicht so
Der
will.
Vater mit diesem glorreichen Satz, ich bekomme immer das, was ich will,
Genau,
oder irgend so ein
ich
Spaß.
gewinne immer.
Ach ja,
Wo
genau.
Trevor ihm wünscht, so beim Kennenlernen, ich hoffe, Sie gewinnen bei Ihrem Tennisspiel. Ja, keine Angst, Trevor, ich gewinne immer. Und sie spielt mit bei Law and Order Special Victims Unit. Dann, wer spielt mit? er spielt zweimal mit. Danny Trejo oder Trejo, das ist ja der Machete. Der Machete-Kultstar spielt in Baywatch mit, kommt aber noch, war noch nicht drin in den Staffeln, die wir hatten. Dann Michelle Williams hat einen Gastauftritt, da war sie gerade mal 13, bandelt so ein bisschen mit dem Sohn an, kommt aber auch noch. Und die spielt später eine der Hauptfiguren in Dawson's Creek. Charisma Carpenter, die spielt eine der Hauptfiguren in Buffy später. Und dann noch zwei, Carrie Ann Moss, die verführt Mitch und die spielt später mit die Hauptfigur in Matrix.
Okay.
Also die weibliche Hauptrolle in Matrix, Carrie Ann Moss. Und die letzte, die wir hier noch mit aufnehmen, ist noch eine Überraschung. Im Alter von gerade mal 12 Jahren ist dort zu sehen Mila Kunis. Also okay. Mila Kunis spielt mit und kennt man, oder? Auch von Ashton Kutcher, bekannt aus die, was weiß ich, wie hieß das, die wilden 70er und einfach auch eine Schauspieler, die in krass vielen Filmen mittlerweile mitgespielt hat. Und der Schauspieler von Aquaman wird in einer der Staffeln noch ein Baywatcher. Das aber schon nur mal zur Ankündigung. Und jetzt lass uns rübergehen. Also wir haben jetzt Staffel 1 hinter uns gebracht. Dazu muss ich nochmal sagen, hat sich gut angefühlt, die nochmal zu gucken, aber ist nicht super gut gealtert. Also ich habe mehr erwartet. Manche Folgen waren so bei der Vorbereitung für den Podcast, wo ich so dachte, puh, wie viele Minuten sind es denn noch, um meinen Blog zu füllen? Wie ging es dir damit? Bist du zufrieden, also so als Baywatch-Gucker der ersten Staffel oder wie ist so dein Fazit als Konsument der Staffel 1?
Ja, also so wie du es schon angerissen hast, es war ein bisschen durchwachsen, muss ich ehrlich sagen. Anfang war natürlich super cool, witzig, da mal wieder, also wirklich bei Null zu starten, bei so einer Serie wie Baywatch, also die wirklich nun jeder kennt und auch nochmal interessant überhaupt bei Folge 1, Staffel 1 anzufangen. Es ist wahrscheinlich genauso, wie wir das vorher angesprochen hatten, bei Harald Schmidt, da schaltet man halt irgendwo mittendrin ein und es ist halt immer was, man ist immer irgendwie gut geparkt, aber da mal wirklich so wieder from scratch bei Null oder Folge 1 anzufangen, das war schon spannend. Ja, aber dann hat sich dann auch, wie du auch gesagt hattest, in manchen Folgen ist da so ein bisschen, ach du, da so manche B-Storylines, die waren dann schon so ein bisschen, naja, und so weiter. Aber es gab natürlich auch gute und witzige Momente und letzten Endes ist, glaube ich, da so einfach mal ein bisschen, so wie, glaube ich, auch David Hasselhoff später mal gesagt hat in einem langen Interview, das Ganze noch nicht so gefestigt gewesen. Da stand ja einiges auf dem Spiel, ob sie die Folge oder die ganze Serie überhaupt noch mal weiter betreiben sollen, wenn nicht sogar absetzen. Waren, glaube ich, irgendwie Kostengründe etc. Also da war noch viel, einiges war dann noch unsicher. Und ich glaube, da hat auch sicherlich viel Glück und Schicksal mitgespielt, dass es dann so zu dem wurde, wie wir es dann heute kennen. So an sich hatte das schon seinen Grund, dass mit Staffel 1 wirklich auch die Serie als Wackelkandidat bei dem Hersteller oder Produzenten so angesiedelt war. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wir lieben und kennen sie ja alle mittlerweile. Und daher ist es umso interessanter, das Ganze nochmal von vorne anzuschauen. Und doch, hat Spaß gemacht, ja, im Großen und Ganzen.
Ja, also es gibt viele Dinge, die wir noch über die Staffel 2 dann auch sagen werden. Du hast ja schon ein paar Themen angesprochen mit dem sozusagen dem Retten des Fortbestandes über eine andere Firma, über eine andere Produktionsfirma und über andere Geldgeber. Darauf gehen wir dann aber ein. Da haben wir eine ganze Staffel lang Zeit, das immer mal wieder zu beleuchten. Es hat einfach Spaß gemacht, so in dieses Retro-Ding reinzukommen und auch einfach nochmal so in diese Zeit sich versetzt zu fühlen. Aber man muss auch sagen, und das ist aber auch was, wo man mit der passenden Erwartung rangehen muss, eine 80er-90er-Jahre-Serie hat nichts mehr mit einer guten Produktion von heute zu tun. Also die Erwartung, wenn ich jetzt sage, es gibt heute krass durchgestylte Serien, Game of Thrones, ja, oder auch gut für mich, jetzt vielleicht für andere nicht, ist es auch The Walking Dead, wo man dann ein Universum schafft, wo von Folge zu Folge die Welt drumherum mehr aufgebaut wird. Es gibt zukünftig eine Herr der Ringe-Serie. Das sind ja alles Dinge, die ein Universum da aufbauen und die so richtig groß das alles machen. Hier geht es um episodenhafte Unterhaltung, 45 Minuten Strand, Stories, nicht viel Geschichte, die über die Staffel hinweg erzählt wird, weil jede Episode für sich funktioniert. Braucht nicht die anderen zu kennen, um zu wissen, was ist vorher passiert, was kommt nachher. Und dafür ist es nette Unterhaltung. Und bestenfalls gibt es hier einem, und das war ja auch so unser Ansatz, diese bisschen Feel-Good 80er, 90er Jahre Leichtigkeit zurück. Weil, was ich eingangs eben gesagt habe, diese Komplexität heutiger Serien, Komplexität steht natürlich auch manchmal der Leichtigkeit und der Unterhaltung im Weg auch. Und das versuchen wir hier zu finden und auch rüberzubringen. Ich glaube, das haben wir bisher so ganz gut geschafft. Bevor ich dazu zu viel rede, Staffel 2. Jetzt wird es natürlich spannend. Was erwartest du von Staffel 2? Und da ist eigentlich wurscht, ob du jetzt sagst, die gibt es noch nicht und wir tun mal so, was würden wir erwarten, wenn wir es noch nicht kennen würden, oder auch mit dem, was du schon noch über die Staffel 2 weißt. Was erwartest du von Staffel 2, von den Figuren, von den Geschichten, von Rahmenhandlung, Handlung, was dir im Kopf rumgeht?
Also ich hatte mal gespickelt, ne, was da in Staffel 2 passiert, und Mitch, der hat da, glaube ich, seine Sexualität neu entdeckt. Auf jeden Fall startet er da ziemlich stark
durch. Sein zweiter Frühling?
Ja, es war dann noch in diesem Hasselhoff-Interview, als er da über die ganze Entwicklung, Entstehungsgeschichte von Baywatch da referiert hat, hat er gesagt, immer wenn die Zahlen in den Keller gegangen sind, hat man halt irgendwie mehr nackte Haut und mehr schlüpfrige Sehnen irgendwie reingebastelt, und dann ging das wieder nach oben mit den Zuschauerzahlen. Und den Eindruck habe ich da eben auch teilweise, dass dann, oder das bestätigt natürlich, da wie in Staffel 2 gesagt wird, dass der Mitch da halt irgendwie schon ziemlich Gas gibt, was das Ganze angeht. Wieso die anderen Charaktere sich dahingehend entwickeln, das weiß ich nicht. Da habe ich, wirklich gesagt, nur ein, zwei Folgen gesehen von Staffel 2 bisher. Mhm. Ich würde mir wünschen, also Jill hätte ich mir so ein bisschen auf Härchen hinzugewünscht. Die gibt es aber nicht mehr, oder vermeintlich gibt es sie nicht mehr. Und da setze ich einmal eine Hoffnung jetzt auf Gina, Gregs Freundin, dass die, das würde ich mir wünschen, mit John durchbrennt. Aber na, was heißt durchbrennt? Daneben dappt, tritt sozusagen. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten glaube ich, wäre auch noch drin, dass Garner erschossen wird bei irgendeinem krassen Einsatz. Das sehe ich doch. Und Eddie und Eddie und Shawnee, die trennen sich, glaube ich. Das fühle ich irgendwie auch noch so ein bisschen. Mhm. Und was habe ich da noch dabei? Ich komme gerade ein bisschen vor wie so ein Schamane, der dann irgendwie durch so aufsteigenden Rauch gerade Visionen wahrnimmt. Oder
so funktioniert Rauch, ja unsere Arbeit. Das ist ja hier viel Schamanentum. Entschuldigung, Scharlatanerie. Entschuldigung, ich habe das
Scharlatanerie, genau.
So funktioniert unser Podcast, ja. Viel Scharlatanerie, wenig Professionalität. Ja, genau. Was siehst du noch so in deinem Kaffeesatz?
Das in dem Kaffeesatz, genau, das wären eigentlich soweit die Vibes, die ich gerade irgendwie merke. Ja. Ansonsten, ich glaube, mit Greg passiert wenig. Ja, der, also da müsste wirklich schon, um die Rolle oder den Charakter da von ihm irgendwie zu retten, da müsste schon was Krasses passieren. Fällt mir aber jetzt auch nichts ein. Also, dass der jetzt sagt, so, ah, ich gehe wieder nach New York, obwohl er, glaube ich, aus Malibu kommt. Nee, Gina kommt aus New York, so rum war es.
So rum war es, ja.
Passt aber irgendwie auch nicht rein, dass es da einen Bruch gibt. Also wie gesagt, wenn es einen Bruch gäbe zwischen Greg und Gina, dann eben wegen John, meiner Meinung nach. Ich meine auch, da gab es doch mal eine Weibergeschichte zwischen Mitch und Greg.
Ja, ja, ja. Die sich aber für Mitch entschieden hat.
Die sich dann für Mitch entschieden hatte, genau. Mhm. Vielleicht geht noch Captain Thorpe in Rente, irgendwie sowas dann. Mhm. Wäre auch noch möglich, ja. Und ja, vielleicht kommen noch ein, zwei neue dann dazu. Das ist, glaube ich, so das Ding.
Ja. Okay, okay, okay.
Mehr Titten, mehr Sex Cells, sowas dann der Art, ja.
Okay, also, gibt es nicht wesentlich viel zu ergänzen. In Kürze würde ich auch diese Storyline zwischen Eddie und Shawnee mal im Auge behalten. Gedanklich ist es für mich auch sehr wackelig. Wir sind so ein bisschen tollpatschig, halbherzig jetzt auf diesen Heiratsantrag da gegen Ende der Staffel 1 dazu getapst. Für mich ist da auch kein Fundament dahinter, dass daraus was Dauerhaftes wird. John, habe ich echt ein großes Fragezeichen. So abrupt wieder eingetreten ist und die Hauptfigur fast schon geworden ist. Ich glaube, so abrupt ist er auch irgendwann wieder raus. Wofür ja auch Baywatch bekannt ist, dann in späteren Staffeln, dass immer mal wieder der Cast durchgemischt wurde und auch ersetzt wurde. Also es gibt einfach dann fallen fünf Figuren raus von den Hauptfiguren und es kommen dafür fünf, sechs neue. Der Cast wird auch dann immer ein bisschen breiter, weil es bleiben dann doch ein, zwei Alte übrig, aber es kommen eben genug neue dazu. Mehr Action folgen auch, wo wirklich was inhaltlich, auch Storyline, ein bisschen was Spannenderes passiert. Es gibt dann auch ein paar Doppelfolgen, glaube ich, kommen mal. Ich weiß nicht, ob das schon in Staffel 2 passiert. Ja, das sind so die Dinge, die ich da erwarte und halt die Entwicklung der Figuren. Ja, viel wichtiger, der Hobie wird nochmal ausgetauscht. Und nicht nur, dass ich den anderen Schauspieler, also die oder die Figur danach besser fand, vielleicht waren auch die Autoren da einfach dann besser unterwegs. Ich finde auch, allein für unseren Podcast bietet es sehr viel interessantes Trivia und Hintergrundinfos, weil der Schauspieler selbst im Privatleben genug Schlagzeilen gemacht hat, dass wir hier einen eigenen Podcast nur über ihn füllen könnten. Und allein das bringt halt Material für uns, denn er ging, glaube ich, so die Geschichte von ganz vielen tragischen Kinderfilmstars, wie ja auch Macaulay Culkin, also Kevin allein zu Hause, die sind ja dann mit dem Ruhm nicht ganz so klar gekommen und haben auch mal daneben gegriffen, privat. Also von daher gibt es ein paar Storys zu erzählen. Und und das Baywatch-Universum wird ein bisschen größer. Es gibt mehr Figuren, es gibt mehr Storys. Und ich glaube, mit jeder Staffel dann, die wir noch durchgehen werden, wird es auch dahingehend interessanter, weil so das alles ein bisschen größer wird. Ja, jetzt war das ja sehr beschränkt, immer auf eine Hand von Personen. Über die ist ja dann auch mal irgendwann so alles erzählt, bevor man sich dann wiederholt. Und darauf freue ich mich. Ich würde sagen, Kemal, bevor wir uns noch wiederholen, hast du noch was zu erzählen außerhalb von unserer geil vorbereiteten Themenliste hier? Oder haben wir für dich alles in dieser Bonusfolge hier abgearbeitet?
Nee, da ist bleibt keine Frage, nichts mehr offen. Das ist für mich, ich habe es eingehend schon erwähnt, wir sind eigentlich, neben Baywatch selbst, sind wir eigentlich die wahre Entdeckung in diesem Podcast selber. Und an Perfektion und Größe nicht mehr zu übertreffen. War das jetzt?
Nee, du hast recht, dran? ich habe gerade noch geguckt, ob ich noch hier einen Witz, aber die sind so schlecht. Mhm. Um Gottes Willen. Es tut mir sehr leid. Nächstes Mal bereite ich so in so einen längeren Text vor. Oh Gott, hier ist selbst ein Sexwitz mit Superman und Spider-Man. Soll ich den mal vorlesen? Ich habe hier nur die beiden. Also, ich probiere den, um Gottes Willen. Ich hoffe, ich höre vielleicht auch vielleicht mittendrin auf. Superman langweilt sich und will deshalb am Abend etwas unternehmen. Da fliegt er zu Batman und fragt ihn, ob er nicht mit ihm ein Hamburger essen gehen will. Batman muss jedoch sein Batmobil reparieren, ist klar, da am nächsten Tag wieder Verbrecher fangen kann. Na gut, denkt sich Superman und fliegt zu Spider-Man und fragt den, ob er einen Hamburger mit ihm essen geht. Aber der muss seine Spinnkanone laden, damit er am nächsten Tag wieder Verbrecher fangen kann. Also fliegt Superman weiter und überlegt, was er mit dem angebrochenen Arm noch anfangen kann. Da sieht er auf dem Hausdach Wonder Woman liegen. Das wird so furchtbar. Liegen. Nackt, mit ausgestreckten Armen und Beinen. Er denkt sich, so schnell und oh, wird das schlecht. Ich höre jetzt auf gleich. Also Superman denkt sich bei dem Anblick, so schnell wie ich bin, kann ich die so doch mal ficken. Und Entschuldigung, ich kann das nicht weiter erzählen. Das ist ganz furchtbar. Ich bin ein riesen Superman-Fan. Ich finde es tragisch.
Wow,
Ich dachte,
irgendwie furchtbar
das
einfach.
wird noch irgendwie ansatzweise intelligent, aber das ist so schlecht.
Ja.
Es wird auch hier die anderen Witze. Es tut mir leid. Es ist das falsche Buch, was
Schade.
ich.
Also ich habe uns jetzt
Es
zum Himmel gelobt und du hast es nochmal mit einem richtig miesen Witz verkackt am Ende
ja,
auch
also dann finde ich noch ein
so.
paar. Warte, ich finde noch irgendwie, nee, das ist alles, es wird noch ganz, ganz, ganz schlecht.
War halt im Angebot das Witzebuch, ne?
Ja, tatsächlich, es war im Angebot und Teil 2 war noch günstiger, von daher brauche ich das gar nicht aufzumachen. Also, Kemal, ich finde, es macht unglaublich Spaß, mit dir das nochmal zu durchleben. Ich hoffe, und das ist wirklich das Ziel von unserem Podcast, dass wir den Leuten, unseren HörerInnen das näher bringen können, was uns das als Freude hierüber zu schwadronieren bringt, dass wir genau das transportieren können, ob Sie, ob ihr uns neben dem Putzen, Joggen, zum Einschlafen, wann auch immer hört, zum Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit, wann auch immer. Ich hoffe, dass wir das transportieren können, weil eigentlich ist genau das das Ziel, dass wir gute Laune verbreiten können, gute, nette Unterhaltung, ohne jetzt riesigen Anspruch zu haben. Ja, einfach ein bisschen Feel Good Zeit, denn sowohl Kemon und ich, wir kennen das, dass der Alltag ja nicht immer nur Feel Good Themen bereithält. Und von daher ist das unser Beitrag, das aber bei anderen Leuten eben zu erzeugen. Wir freuen uns auf eine Staffel 2. Das wird auch noch lange nicht das Ende sein. Wir haben hier noch viele Folgen und Staffeln vor uns. Wir haben auch immer Ideen, müssen uns ein bisschen einbremsen für andere Podcasts. Es ist ein Knight Rider Podcast denkbar. Es sind auch ganz andere Serien denkbar. Es sind auch mal aktuelle Serien oder Filme denkbar. Also und, und. Das Ganze funktioniert aber sinnvoll nur. Und dafür ist es auch gedacht, mit euch, Ihnen, liebe HörerInnen. Von daher vielen Dank auch einfach mal für die, die uns jetzt regelmäßig zugehört haben, weiterhin zuhören, uns einfach genauso geil finden, wie wir es geil finden, diesen Podcast zu machen. Dafür vielen Dank. Wir freuen uns auf viel, 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 viel mehr gute Zeit mit euch. Wir entwickeln das Ganze hier noch weiter. Ja. Bevor ich mich wiederhole, weil das kann ich gut, das weiß ich. Kemal, auch an dich vielen Dank. Wir haben das tapfer auch durchgehalten, sehr stabil, jede Woche abgeliefert, ich glaube, bis auf eine Woche im Wochenrhythmus. Es klingt immer ein bisschen banal, einen Podcast pro Woche zu produzieren, aber es steckt dann doch mehr Arbeit drin, als nur das Anhören von der Zeit her dauert. Ja, es ist etwa, weiß ich nicht, fünfmal so viel von der Dauer mit Vorbereitungen, Schnitt, Produktion und so weiter. Von daher, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Kemal, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir wünschen allen eine gute Woche, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört und begrüßen euch bald zu Staffel Nummer 2. Kemal, yes, sir. Schönen Abend und ciao.
Chris, ebenso schönen Abend und euch Zuhörern auch noch eine geile Woche, geilen Tag und bis bald. How you know, man?